Willkommen zu einer neuen Folge von Too Old, Too Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Paul Schulz, Tatjana Berlin und Barbie Breakout.
Yay! Super, yay.
Hallo!
Einen schönen guten Tag.
Hi.
Na Leute, wie geht's euch allen?
Ja.
Ja, Frühling.
Ja. Nee.
Doch.
Frühling. Es ist arschkalt draußen.
Überall fliegen kleine Zeichentrick-Elfen und kleine Zeichentrick-Schmetterlinge umher.
Wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass du kein LSD
nimmst. Ich wollte es gerade sagen.
Also ich bin beschwingt heute. Beschwingt.
Okay.
Kann aber auch mit unserem Thema zusammenhängen.
Ja.
Ach so.
Let it swing.
Hang loose.
Von links nach rechts.
Aha.
Ja.
Also, unser Thema heute behandelt das zu Unrecht oft diskriminierte Musical.
Also, ob das zu Unrecht
ist. Ich wollte gerade sagen, also wir mussten Barbie mehrere Monate überreden, bevor wir diese Folge machen durften.
Ja, aber inzwischen ist sie auch ein glühender Fan geworden. Das werdet ihr gleich in den nächsten 100 Stunden herausfinden, wenn wir über die vergessenen, verdrängten und sich unbedingt wieder in das Gedächtnis reinschraubenden Musicals und deren Melodien unterhalten wollen.
Und auch Musical-Film, ne? Wir reden alle über Dinge, über Musicals, die es auch als Film geschafft haben.
Ja.
Melodien für Millionen sozusagen.
Absolut. Gibt es da irgendetwas, was wir von vornherein sozusagen, um unsere Zuhörerinnen einzustimmen, beisteuern können?
Naja, wir können darüber reden, welche Musicals wir nie gesehen haben. Weil wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, welche Musicals wir gesehen haben und geil finden oder eben auch nicht, aber wichtig, können wir darüber reden, welche Musicals wir immer mal sehen wollten, das aber nie geschafft haben.
Oh ja. Oh, da habe ich ja sofort zwei.
Dann bitteschön.
Schieß los.
Also, das Erste, das ist ganz klar, weil darüber werdet ihr gleich noch mehr, als ihr jemals wolltet, erfahren. Das ist natürlich die Originalproduktion von Funny Girl mit Barbara Streisand am Broadway Anfang der 60er. Da hätte ich gerne im Publikum gesessen, das ist ganz klar.
Ein Fötus sitzt im Publikum, wie unheimlich.
Nicht mal ein Fötus. Und als Guilty Pleasure hätte ich natürlich gerne so ein spätes, versoffenes Zara Leander Musical gesehen. Mit denen ist sie ja in den auch 60er, ja Ende 60er Jahre durch Deutschland und Österreich getingelt. Das waren so Stücke wie Madame Scandalous oder frag mich nicht, wie die anderen hießen. Es war immer dasselbe und ein großer vergessener Hit, der zu Unrecht von dem überschätzten Julian F. Stöckel gecovert wurde, hieß Wodka für die Königin.
Ah, da kommt das her.
Ja, Wodka für die Königin ist natürlich eigentlich das Lied von Chantal. Berliner werden wissen, was ich meine, aber ganz toll, da hat sie also immer nur die Rolle, die sie so vorm Krieg, die Verruchte, die hat sie eben noch mit 70 plus gespielt und hat da in ihrer kaputten, tiefen Stimme da die Lieder verhackstückelt. Das hätte ich gerne gesehen.
Ich habe zu Wodka ist die Königin eine ganz andere Assoziation, weil Wodka ist die Königin wurde immer um wie auch immer das Lied heißt.
Eines der Tatjana Signature Songs nebenbei. Du solltest es kennen.
Ja, wie schön. hole ich dann nach. Kannst du dann nachher nochmal machen für mich? Nur für mich. Weil ich habe bei diesem Lied meinen Ex-Mann kennengelernt, mit dem ich dann länger als 10 Jahre zusammen war.
Welchen der zwei?
Ja, mehr haben es nicht mehr ausgehakt. Das ist auch völlig egal. Das interessiert das Publikum sowieso nicht.
Doch.
Jedenfalls wurde dieses Lied immer um Mitternacht im Fuggereck gespielt. Oh. Das Fuggereck gibt es nicht mehr. Das Fuggereck war eine klassische Kaschemme im Neuendorf-Kiez und dort fand mal für eine Weile der schwul-lesbische Journalistenstammtisch statt in den frühen Jahren dieses Jahrtausends und jedenfalls da wurde immer um Mitternacht Wodka für die Königin gespielt und dann gab es für jeden der Anwesenden einen Wodka.
Oh, das ist aber toll. Ne? Das könnte man mal wieder
Das war eine schöne Tradition. Lassen. Also die beiden Betreiber des Fuggerecks leben nicht mehr und irgendwie, aber das ist so, das kann man machen.
Ich werde mal Jérôme Castel ansprechen.
Die war da bestimmt dabei.
Jemand spricht Jérôme Castel an, das ist auch länger gar nichts mehr passiert.
Talking about dabei gewesen zu sein. Ich war tatsächlich bei meinem absoluten Traummusical. Ihr seid garstige alte Mädchen. Garstig. Ich hätte gerne The Angry Inch, ist ja jetzt überhaupt kein Geheimnis mehr. War ja lange Zeit mein Lieblingsmusical. Und ich bin tatsächlich 2014, nach New York gereist, extra deswegen, weil John Cameron Mitchell, der das geschrieben hat, die Rolle performt hat, erfunden hat und dann auch den Film Regie geführt hat und sich selbst gespielt hat, lalala, zum letzten Mal an den Broadway zurückgekehrt ist in der Rolle der Hedwig. Und da habe ich es mir dann, habe ich das Geld ausgegeben, bin dahin geflogen, um mir das anzuschauen. Das war wahnsinnig schön. So, I have fulfilled this dream. Dann habe ich es in Berlin gesehen und fand es überhaupt nicht mehr gut.
Ich auch.
Mir ist dann auch aufgefallen, dass es, ja, mit Sven Ratzke, und dass es leider auch überhaupt nicht gut gealtert ist. Da sind rassistische Dinge drin, das geht gar nicht. Das war das. Wenn ich es mir aussuchen könnte, also eins, was ich noch nicht gesehen habe, ist tatsächlich Sunset Boulevard. Und Glenn Close hat ja die Rolle 100 Jahre lang gespielt, hat dafür 83 Millionen Tonys bekommen. Und die Besetzung, also das würde ich gerne schon nochmal sehen, weil ich wirklich auch glaube, dass sie das toll macht. Ich habe Ausschnitte gesehen und I would like to see that.
Dieser Film ist in Arbeit. Also die Verfilmung ist in Arbeit. Bevor du jetzt deinen kleinen Einführungsvortrag Musicals hältst für die kleinen Nasen, die noch gar nichts kennen. Also das Musical, was ich immer noch mal sehen wollte, weil es das nie an den Broadway geschafft hat, ist von zwei Herren, über die wir heute noch öfter reden werden, nämlich Herrn Epp und Herrn Kander, und heißt Der Besuch der alten Dame und ist genau das, nämlich die ein Musical basierend auf dem Bühnenstück von Friedrich Dürrenmatt, und die Hauptrolle spielte eine Dame, die wir über die wir auch noch öfter reden werden, ich zumindest, nämlich Chita Rivera. Und das hätte ich immer gerne gesehen, weil ich den Score kenne und den super finde und glaube, Chita hätte das auch ideal gemacht, weil Chita ist eine Tänzerin, keine Sängerin, aber Chita hat eine total geile Stimme und passte da super zu. Ja, das habe ich jedenfalls nie gesehen. So. Und würde es gerne.
Eine Sache, die natürlich nicht unerwähnt bleiben kann, ist, wir haben hier auch schon über Smash geredet, über die tolle Serie, die sich ja auch mit dem Entstehen und Scheitern des großen Marilyn-Musicals Bombshell befasst.
Nicht scheitern.
Das hätte ich gerne gesehen, das Stück. Es gab einen Liederabend, da konnte man Tickets kaufen, um sich das anzuschauen, wo aber nur die zwei Hauptstimmen eben gegeneinander anplärren. Das Ganze als inszeniertes Musical.
Ich mache dir jetzt eine Freude. Es gibt Bombshell the Musical von einer, ich glaube Mai 2020 eine Online-Version davon gemacht. Es gab einen Abend, wo alle diese Darsteller, das ist aber das ganze Musical mit ungefähr 20 Darstellern.
Aber nur Songs, also du hast ja keine Dialogszenen dazwischen, die haben nur die Songs gemacht. I watched it.
Das ist wahr. Aber
that's why.
Es war einer der ersten großen Zoom-Talks. Das ist ja heutzutage auch schon wieder historisch.
Aber eins möchte ich noch mal kurz wissen, bevor wir richtig einsteigen. Was finden wir eigentlich toll an Musicals? Also warum ist das irgendwie ein Genre, was immer noch funktioniert und was die Leute in die Theater treibt und uns an die Kinokassen? Warum guckt man Leuten beim Singen zu? Was ist daran das Gute? Macht es uns gute Laune? Ist es einfach so simpel?
Ich werde darüber nachher, also warum mir das so wichtig ist, ich werde darüber nachher bei einem meiner Musicals, weil es eine Figur beinhaltet, die das genau erklärt, warum das Leute geil finden. Aber vielleicht können wir auch ein paar allgemeinere Sätze sagen.
Wir warten. Wir steigen ein mit einem Musical, was eigentlich kein typisches Musical ist.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wir fangen an mit, und ihr Leute, ich meine, wenn ihr schon mal diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr, dass ich Barbara Streisand-Fan bin.
Nein.
Und sag daher los. Gibt es natürlich jetzt unter den ganzen großen Musicals, die Barbara Streisand verfilmt hat oder mit ihr in der Hauptrolle verfilmt wurden, die sind ja alle schlecht, bis auf Funny Girl. Funny Girl ist ein Filmmusical von 1968 und ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, aber es ist eben auch bemerkenswert, dass es eigentlich kein typisches Musical ist. Die ursprüngliche Geschichte orientiert sich an dem Leben von Fanny Bryce. Fanny Bryce war ein in Brooklyn aufgewachsenes, hässliches, kleines jüdisches Mädchen, was wirklich wenig Talent hatte, aber eine Stimme. Und die hat sich hochgekämpft in der Zeit, kurz nach der Jahrhundertwende, in Produktionen, die hießen damals noch nicht Musicals, sondern Vaudeville. Also es waren so Varieté-Shows, sag ich mal. Da wurden, es gab ja noch kein Kino, kein Fernsehen und da wurde auf der Bühne eben alles Mögliche gemacht. Burlesque ist die Strip-Variante davon gewesen, also wo sich die Damen so leicht bekleidet gezeigt haben. Und Vaudeville war von Jonglieren bis zum einarmigen Geiger bis zu einer Tanzgruppe, die die Beine geschwungen hat, Concord-mäßig. In Paris gab es das ja auch ein bisschen. Aber New York war sozusagen der Schmelztiegel und da kam das alles zusammen. Und diese junge Frau hat es geschafft, durch ihr Komiktalent unfreiwillig, die wollte ernst genommen werden, aber die war so komisch, weil die auch so witzig aussah, dass die Leute halt darüber gelacht haben, wenn sie was ernst gemeint hat. Und in die Bresche ist sie geschwungen und da hat sie eine Riesenkarriere gemacht. Sie wurde entdeckt von den Ziegfeld Follies. Das war eine der berühmtesten ersten großen Revue-Tanzgruppen. Und die haben dann auch richtig aufgetischt da in dem Theater und haben das nicht so prollig gemacht. Und das war sozusagen die Geburtsstunde, könnte man sagen, von Musicals. Aber da ging es noch nicht um Handlung, da ging es einfach nur um Song nach Song nach Song. Und die Geschichte dieser Frau wurde mehrfach verfilmt, aber erst 1968 eben in der Produktion Funny Girl von William Wyler, ein großer Hollywood-Regisseur, der mit Musicals nichts am Hut hatte. Der hat Bette Davis-Filme gemacht in den 40ern und sie dadurch weltberühmt gemacht. Und nun kommt also eine Darstellerin, die schon das auf der Bühne in New York 2 Jahre gespielt hat und aus dem Nichts bekannt wurde, dadurch, dass sie genau wie Fanny Bryce eben ein komisches Talent hatte und eine sensationelle Stimme, und das war Barbara Streisand. Genau wie Fanny aus Brooklyn, aus ärmeren Verhältnissen, mit eisernem Willen, hat die das auf die Bühne geschafft, obwohl sie nun wirklich mit ihrem Silberblick und der großen Nase das Gegenteil jeglicher Schauspielgesichter darstellte. Aber es passte in die Zeit. Die 60er waren der Aufbruch, das alte Hollywood ging den Bach runter und es mussten neue Gesichter her. Und da kommt nun die mit dieser tollen Stimme und fing an, da abzuräumen. In der ersten kleinen Rolle als Sekretärin auf so einem Drehstuhl und in der zweiten Rolle als Funny Girl. Und dann haben sie den Film gemacht. Dann hat Hollywood natürlich Blut geleckt. Und dieser Film ist ein Riesenerfolg geworden. Also jeder, der Barbara Streisand kennt, kennt auch diesen Film Funny Girl. Läuft auch momentan auf Netflix. Also der ist 100 Jahre alt und ist immer noch aktuell genug, dass sie ihn zeigen. Ist natürlich von seiner Struktur her eng an dem Leben an Fanny Bryce. Aufstieg und Fall, sag ich jetzt mal so in 2 Worten. Sehr traditionell gemacht. Es hat auch totale Längen, also der Film fängt wirklich an mit einer Ouvertüre und hat eine Intermission und hat am Schluss, als er zu Ende ist, dann nochmal 10 Minuten instrumental über den Abspann. Also es zieht sich ein bisschen und die Geschichte selber ist jetzt auch super konventionell, eben so eine Liebesgeschichte. Aber das ist alles vollkommen egal, weil, und jetzt kommt es, warum es kein typisches Musical ist, der Star-Glamour von Barbara Streisand überstrahlt alle und jeden und den gesamten Film und die Handlung und das, was eigentlich mal beabsichtigt war, alles wird überstrahlt von dieser Frau. Da kommt also wirklich, der Regisseur hat sich scheinbar schockverliebt oder war passiv genug im Alter, dass er sie hat inszenieren lassen, was auch einige sagen.
Passiv im Alter, das Tatjana-Musical.
Ja, passiv im Alter ist auch ein schönes Musical. Und hat also ihr freie Bahn gelassen und dadurch hat sich eine Doppelung, als ob man es im Spiegel guckt, zwischen Barbara Streisand und Fanny Bryce ergeben, sodass man heute eigentlich sagen kann, dieser Film zeigt den Aufstieg von Barbara Streisand. Der Film zeigt, wie ein Star aus dem Nichts durch einen Film so groß gemacht wird, dass ab dann auch dieses Image, das hässliche Entlein, was sich mit Komik und Stimme gegen Widerstände positioniert, das hat die ganze Karriere von Barbara Streisand bis heute ja befeuert. Es gibt ja keinen Film, in dem Barbara Streisand nicht betont, dass sie eigentlich hässlich ist und dass sie den schönen Mann nie kriegt und so weiter. Das geht ja bis heute im Prinzip, dass sie
sich... Dabei war die mit ein paar wirklich heißen Geschleudern zusammen.
Ach, das ist alles gelogen. Die war auch nicht hässlich. Die hatte auch einen schönen Busen. Die hat alles gehabt und hat sich aber immer inszeniert als das hässliche Entlein. Und das hat sie bis heute im Prinzip durch, dass sie so quirky ist und dass sie eben so ein bisschen neben der Spur und lieber gebraucht Klamotten anhat als selbstgemachte und so weiter und so fort. Also, oder right. Designer. Das stimmt ja alles nicht, wissen wir. Aber dieses Image ist so stark, dass es den Film überlagert. Das zweite ist, was nicht typisch ist für ein Musical, das ist, dass in einem Musical meinetwegen 10 Songs vorkommen, das ist überall so. Dass die 10 Songs aber nur von einer Person gesungen werden, über 2,5 Stunden und kein anderer Darsteller auch nur einen Ton von sich geben darf, das gibt es nur in diesem Film. Barbra Streisand hat also dafür gesorgt, dass die Konkurrenz stumm bleibt und hat sich alle Lieder selber besorgt, auf den Leib schneidern lassen. Also
ist doch besser, wenn Oma Scharif nicht
singt. Ja, der darf einmal so ein Halblied singen und ihre Mutter darf auch einmal so ein Halblied singen.
Ich finde die Vorstellung so toll, dass sie irgendwie da steht und dann sagt, wäre es nicht schöner, wenn ich dieses Lied singe?
Ja. Oder so.
Aber es ist aus einer männlichen Perspektive. Das ist doch egal.
Das ist egal. Ich singe alle Lieder oder gar nicht. Und die hat das echt geschafft. Und sie wird auch so inszeniert. Der Anfang des Films ist ikonisch für Barbara-Fans. Sie kommt also von hinten. Man weiß nicht, wer sie ist. Sie war ja fürs Kinopublikum ein No-Name. Kommt also tatsächlich in so einem Leopardenmantel, wird nur von hinten gezeigt, stolziert und stapft da in das Theater rein. Die Kamerafahrt alleine ist schon 5 Minuten lang und dann steht da so ein Standspiegel und die Kamera zoomt in den Spiegel und sie dreht ihr Gesicht natürlich ins Profil, um ihre Nase vor schwarzem Hintergrund gut ausgeleuchtet zu zeigen und sagt Hello Gorgeous. Und Hello Gorgeous ist das, was seit 1961 auf jeder Tasse klebt, die sie jemals in ihrem eigenen Merch-Shop verkauft hat. Also das hat gesessen, dieses Entree.
Und es ist ja lustigerweise bis heute noch, sie hat ja dann noch A Star Is Born gemacht, als eine von vielen Schauspielerinnen, die diesen Film gemacht haben. Es gibt ja 4 Versionen. Und auch da ist ja bis heute in der Gaga-Version, die Nase ist nach wie vor das Thema.
Die Nase ist immer das Thema. Sie hat sich immer, sie hat geschafft, aus ihren Schwächen Markenzeichen zu machen. Und durch diese Jahrhundertstimme, das muss man neidlos sagen, diese Stimme, die gibt's nur einmal und damit hat sie verdient alle Rekorde. Dadurch hat sie es eben geschafft. Und der Film ist deswegen gut, um eine Barbra Streisand Soloshow sich anzugucken und zu sehen, wie ein Star gemacht wird. Das kann man an diesem Film ganz, ganz toll sehen. Omar Sharif, der ja mit Dr. Zhivago und Lawrence von Arabien durchaus als Schauspieler, der geht so unter, der ist so grau in grau. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie die alle überstrahlt hat mit dem Charisma. Natürlich hat der Film aus heutiger Sicht auch schreckliche MeToo-Szenen, also die Verführungsszene ist im Prinzip eine Vergewaltigung, die dann lustvoll am Schluss auch entgegengenommen wird und so halt, ne? Also es ist ein ganz schrecklich von aus heutiger Sicht, aber trotzdem, den Film würde ich jedem empfehlen, der mit diesem klassischen Musical mal anfangen will, weil das war eben, wie gesagt, traditionell. Der Film hat einen Oscar gewonnen, natürlich für Barbra Streisand, die ihn sich zwar teilen musste mit Catherine Hepburn, aber immerhin. Und ansonsten ist jetzt, die Melodien kennt jeder, der sich sich homosexuell nennen möchte, muss diese Melodien alle kennen und kennt sie auch. Ich bin sicher, kennt sie alle.
Ja, zu dem Oscar-Gewinn noch eine kleine und amüsante Anekdote. Also Barbra Streisand war die erste Schauspielerin, die noch bevor ihr Film in den Kinos angelaufen war, von Gregory Peck seinerzeit in die Academy eingeladen worden ist. Also die Academy, ach so. Die Academy ist ein ist kein offenes, keine offene Veranstaltung, sondern die Academy hat Mitglieder. Und normalerweise musste man damals, um Mitglied zu werden, 3 Filme gedreht haben oder von jemandem eingeladen worden sein. Also das galt dann für Produzenten oder irgendwie sowas. Und Barbara war die erste und einzige Schauspielerin, die eingeladen worden ist, bevor ihr Film angelaufen war, weil Herr Peck irgendwie da auch schon bewegt war und dazu angehalten war, jüngere Mitglieder zu gewinnen und so weiter und so fort. Das Spannende daran ist, dass anzunehmen ist, dass Barbra Streisand ja auch für sich selbst abgestimmt hat. Und wenn man mal in Erwägung zieht, dass es ja einen Gleichstand gab zwischen ihr und Hepburn und dass die deswegen beide gewonnen haben, hat Barbara ihren Oscar-Gewinn eigentlich sich selbst zu verdanken.
Das passt super zu Barbara. Das passt super zu Barbara. Weswegen man vielleicht auch einsteigen sollte mit diesem Film, wenn man sich für die Geschichte des Musicals interessiert, ist eben, dass er tatsächlich ja handlungsmäßig in 1920-30 spielt. Und das war der Beginn, habe ich ja vorhin schon gesagt, in dieser Vaudeville-Zeit, in denen Musicals mehr wurden als, wie soll ich sagen, einfach eine Aneinanderreihung von wahllosen Songs. Aber wie hat sich denn ergeben, dass daraus sowas wurde wie, dass die Songs den Inhalt in der Handlung mitbestimmen oder so? Da weiß Barbie wahrscheinlich ein bisschen mehr zu.
Also ich weiß da nicht viel mehr zu von Hause aus, aber ich habe mich ein bisschen belesen, habe Wikipedia bemüht tatsächlich, um das mal grob zum Reißen für Leute, die sich mit Musicals noch nie auseinandergesetzt haben. Musical ist, also in der Regel gibt es zwei Akte, das ist so die Grundform. Es ist von Hause aus meistens eine Kombination von Gesang, Tanz, Schauspiel und Live-Musik und enthält Elemente von Drama, Comedy, Oper, Operette und Varieté. Also die Nummern, diese Musicals, von denen du gesprochen hast, die halt so Nummernrevues waren, das waren halt dann eben diese Sachen. Das erste Musical geht tatsächlich auf 1866 zurück schon. Und das war, Oskar, jetzt hör mal auf hier. Das reicht jetzt. Geh mal weg. So. Das erste Musical geht tatsächlich auf 1866 zurück schon. Und das entstand aus einem, naja, aus einer Not eigentlich. Es war eine europäische Balletttanztruppe angereist aus Europa. Und die Academy of Music in New York war abgebrannt. Und die konnten nicht auftreten. Und dann hat man sich überlegt, scheiße, was machen wir jetzt mit den Mädels? Die sind jetzt hier extra da. Und hat dann kurzerhand beschlossen, dass die Tanzszenen in ein bestehendes Melodram, das aufgeführt werden sollte von Charles Burroughs, eingegliedert werden. Das Ding hieß The Black Crook und war dann wieder aller Erwartungen ein riesengroßer Erfolg. Und dann hat man sich gedacht, ach, das machen wir jetzt öfter. Und wenn man sich jetzt also ne vorstellt, damals, also dann schon ein paar Jahre später nach dem Ersten Weltkrieg, New York, Broadway und so, war halt immer Schmelztiegel von verschiedensten Einflüssen. Also man hatte Nationalitäten, Kulturen, Hautfarben, Konfessionen und soziale Schichten, die da alle so zusammenflossen und die brachten halt alle ihre eigenen Einflüsse mit. Also sowohl musikalisch als auch was die Inszenierung angeht, wie man sowas macht. Und daraus wuchs dann quasi die erste Generation der modernen Musicals, die wir so kennen. Es wurde auch der Gesang, es wurde anders gesungen. Man kannte das ja früher eher so, ne, Leute auf einer Bühne, die gesungen haben. Es war eher dann so Opernbereich. Und da wurde dann das Belten erfunden. Also das, was bis heute jeder Popstar macht. Alle Popstars, die wir kennen, belten eben. Klassischer Gesang ist out. Und die erste Generation dieser neuen Art von Musical beinhaltete so große Namen wie, was weiß ich, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin. Dann in den 30ern wurde da so das Filmmusical so ein bisschen wichtiger, die große Zeit waren dann die 40er und 50er. Wir hatten auch das erste deutsche Filmmusical ist 1930, Die drei von der Tankstelle, hat das irgendjemand von euch gesehen?
Ja,
das ist ein Film mit Heinz Rühmann.
Lillian Harvey und Billy Fritsch oder Birgel.
Es ist auch ein einigermaßen in anständiger Film. Also es ist
na guck, ja. I didn't know. Da war aber dann die Hochzeit, waren sie die 40er und 50er Jahre des Musical-Films, also ne, die Dinger kennen wir alle. Und dann wurde es eher, also dann blieben die nur noch relevant, Filmmusicals blieben nur noch relevant, wenn es storybasiert war. Also wenn dann tatsächlich eine Geschichte erzählt wurde und eben nicht nur Songrevue. Also was weiß ich, West Side Story, My Fair Lady, Sound of Music, Cabaret, diese ganzen Sachen.
Darf ich ganz kurz was fragen?
Ja, sehr gerne.
Diese Hochzeit in den 30er, 40er Jahren, war das, wo Esther Williams im Pool schwamm und die Kamera von oben gezeigt hat, wie die so kaleidoskopmäßig sich auffächerten und die Beine schmissen und so? Waren das diese Musicals?
Say so, also ja. Gerade diese Kameratechnik, ja auch diese ne? Topshots wurden und auch Setbau wurde revolutioniert durch das Musical tatsächlich, weil eben diese Topshots plötzlich wichtig wurden. Also dass man die Kamera oben installiert hat und geguckt hat, wie lassen wir die jetzt in Formation tanzen, wie kriegen wir hier schöne ästhetisch pleasing choreografische Bilder hin. Das kommt natürlich auch daher.
Ja, lange nicht mehr gesehen. Das müsste man auch mal wieder remaken.
Voll. Wie hieß der Musical-Film mit Emma Stone? Da war doch so eine Nummer drin.
La La Land?
In La La Land ist so eine Nummer.
Ist so, ne?
Ja, ja.
Naja, okay,
den habe ich nicht gesehen. Bei The Producers gibt es ja auch diese Hakenkreuz-Szene, wo sie
die Hakenkreuz
tanzen auf der Bühne als Bierkrüge und Brezeln verkleidet.
Daran denke ich als erstes, wenn ich am Musical denke. Entschuldigung.
Springtime for Hitler. Ich kann es, kann man mal geschaut haben, um zu wissen, wie sowas aussieht. Bei uns in Deutschland tatsächlich und auch also ganz die ganze Welt eigentlich, die 80er, 90er waren dann Andrew Lloyd Webber Jahre, ja, also Cats, Phantom of the Opera, Starlight Express, Evita, auch Sunset
Boulevard. Alles furchtbare Musicals. Furchtbar.
Aber Cats war schön mit Angelika Mills, dem Hamburger Schauspielhaus, war schön.
Ja, für den Musical-Film spielt Disney nach wie vor eine große Rolle, also von Anfang an, es wird ja immer viel gesungen bei Disney und das ist ja auch bis heute nicht anders, Frozen ist ja auch nach wie vor, ne, jeder kennt dieses beschissene Lied.
Es ist ja ganz interessant, weil der Übergang lässt sich genau am Filmmusical relativ gut festmachen und der Übergang ist von Fantasia, also dem, wo Disney eigentlich nur klassische Musik benutzt, um ein absolutes Feuerwerk an Bildern aufzufahren, zu Sachen, wo sie dann explizit angefangen haben, Musik auch erzählerisch einzusetzen und Songs erzählerisch einzusetzen. Und ich glaube, das ist genau die Entwicklung, die im allgemeinen Musical auch stattgefunden hat.
Und wir haben in einer anderen Folge schon über Howard Ashman gesprochen, der da natürlich auch mitverantwortlich war, dass zum Beispiel Ariel dann so ein Riesenhit wurde, ne? Weil das irgendwie alles wunderschön integriert war, auch songwriter-technisch. Ein Subgenre des Musicals, das wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, ist das Jukebox-Musical, das tatsächlich Musikgenre oder Artistin basiert ist. Also zum Beispiel Mamma Mia oder Ich war noch niemals in New York oder so.
Oder Tina.
Yes, aber auch Priscilla zum Beispiel, ne? Das ist ein Disco-Musical. Ja. Also Komponisten, auf die wir heute bestimmt auch noch kommen, teilweise die wichtigsten wären Leonard Bernstein, Hamlisch, Elton John, Cindy Lauper auch, weil Kinky Boots, Henry Mancini, Richard O'Brien, Rocky Horror Picture Show, Sondheim natürlich, ich liebe Sondheim. Ja, so, das war das kleine Referat.
Dankeschön.
Yay. So, dann mache ich mal weiter und erwähne in meinem ersten Filmmusical, über das ich rede, auch gleich viele dieser Namen. Und dieser Film heißt West Side Story, genau wie das Stück, auf dem er basiert. Dieses Stück, also dieses Musical, hatte 1957 am Broadway Premiere und der Film ist von 1961. Das ging also für die damalige Zeit relativ schnell. Das dauert heute oft 10 oder 15 Jahre, bis Sachen mal verfilmt werden. War am Broadway ein Sensationserfolg, der Arbeit von gleich vier schwulen Männern geschuldet war, nämlich Arthur Lawrence, der das Buch geschrieben hatte, Leonard Bernstein, der die Musik geschrieben hatte, Stephen Sondheim, dessen Broadway-Premiere das war und der die Songtexte geschrieben hat, und dem vielleicht einflussreichsten Musical Director des 20. Jahrhunderts, nämlich Jerome Robbins. Der West Side Story, das ursprünglicherweise amüsanterweise mal East Side Story hieß. Arthur Lawrence und Bernstein haben sich 1947 getroffen und wollten gerne eine Neubearbeitung von Romeo und Julia machen als Musical. So, das erste, was sie sich dabei überlegt haben, weil sie aus diesen Gegenden bevölkerungstechnisch beide kamen, war, wir machen ein Musical über zwei Gangs. Das war damals ein relativ neues Phänomen. Und irgendwie spiegeln dabei diese beiden Familien aus Romeo und Julia. Also die hießen damals schon Jets und Sharks, so heißen sie im Musical auch immer noch. Die waren in der Ursprungsfassung aber eine irische und eine jüdische Gang. Und deswegen hieß das Ganze auch East Side Story. Dann ist ihnen irgendwie nach zwei Jahren Entwicklung aufgefallen, dass es schon ganz viele Theaterstücke gibt, die sich mit diesen beiden Kontrahentengruppen auseinandersetzen. Dann gab es irgendwie viel Tralala und alle haben viel gearbeitet und dann 1955 waren sie dann endlich so weit, dass sie entschieden haben, dass sie eine weiße Gang und eine puerto-ricanische Gang gegeneinander antreten lassen, aus der dann auch diese beiden Figuren, also der Romeo-Ersatz und der Julia-Ersatz kamen. Und dass das Ganze, weil das in New York halt so war, jetzt auf der West Side spielt und nicht mehr auf der East Side. Deswegen wurde aus der East Side Story West Side Story. Es war, wie es immer ist, obwohl die Hälfte des Casts eigentlich Puerto Ricaner sind, und wurde das schon beim Casting des Broadway Musicals nicht gruppenspezifisch besetzt. Das würde man und macht man heute auch anders. Dazu komme ich gleich nochmal. Bei der Verfilmung des Musicals ging es dann darum, dass sie Stars wollten. Also eine der, sag ich mal freundlich, Ammenrolle in diesem Musical heißt Anita. Das ist die beste Freundin der weiblichen Hauptfigur, die Maria heißt. Der Romeo-Ersatz heißt Tony oder Anton. Und Maria ist Puerto Ricanerin und wird im Film von der wunderbaren, aber eigentlich nicht wirklich korrekt besetzten Natalie Wood bespielt. Natalie Wood hat norwegische Vorfahren, ist also von Puerto Rico dann noch eine ganze Weile entfernt. In der,
da war man ja damals noch nicht so.
Genau. Der Tony wird von Richard Brymer gespielt, der ist auch so weiß, wie er dann eben sein soll. Natalie Wood ist eigentlich weißer als Tony Brymer, deswegen passierte was, was auch schon auf der Broadway-Bühne passiert ist, aber in der Verfilmung nochmal intensiviert wurde, nämlich sie spielen alle nicht in Blackface, sondern in Brownface. Ja. Das heißt, von den puerto-ricanischen Rollen ist eigentlich nur eine einzige mit einer echten Puerto-Ricanerin besetzt und das ist Rita Moreno. Und auch bei Rita Moreno war es so, dass die von den Maskenbildnern dunkler geschminkt wurde, als sie eigentlich sein musste, weil es natürlich nicht, also Frau Moreno hat erzählt heute noch in Interviews sehr gerne davon, dass sie einem Maskenbildner gesagt hat, was der Scheiß soll, weil sie wäre ja Puerto Ricanerin und warum müsste sie sich jetzt hier Matsch ins Gesicht schmieren, damit sie dunkler ist. Woraufhin der Maskenbildner sie gefragt hat, ob sie rassistisch wäre. Das würde man heute vielleicht auch anders lösen. Jedenfalls, das ist der, wenn man das heute anguckt, also West Side Story ist nach wie vor ein absoluter Hingucker. Das, was die da inhaltlich, musikalisch und vor allem choreografisch auf die Beine gestellt haben und wie sie das mit der Kamera angefangen haben, ist sehr, 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 sehr aufregend nach wie vor. Da sind auch ein paar, also das ist auch eines der allerersten Filmmusicals, wo Tanz als Erzählform eingesetzt wird, weil es halt unglaublich viele Interaktionen zwischen Gruppen gibt. Und es wird eine ganze Prügelei durchchoreografiert, es wird ein Mord durchchoreografiert, es gibt eine, wahrscheinlich, ich glaube, die ist mindestens 15 Minuten lang, eine Ballszene, wo sich Leute gegenseitig antanzen. Das könnte unglaublich stulle und unglaublich langweilig sein, ist es aber nicht, weil es unglaublich aufregend inszeniert ist.
Wenn irgendjemand wissen will, wo Michael Jackson für Bad geklaut hat, dann soll er sich West Side Story angucken.
Genau. Das aggressive Schnipsen.
Absolut, alles. Dann soll er sich West Side Story angucken. Ich möchte aber ganz einfach, weil es so interessant ist, die Hauptrolle also diese Anita-Rolle, die Rita Moreno in der Filmfassung spielt, hatte am Broadway Chita Rivera gespielt. Zu der komme ich auch gleich noch. Chita Rivera hätte den Film auch machen können, hatte aber die Hauptrolle in Bye Bye Birdie bekommen am Broadway und hat sich dann entschieden, dass sie das nicht machen möchte. Rita Moreno hat daraufhin diese Rolle bekommen. Das war ihr Durchbruch. Ihr Durchbruch ist so ein bisschen... jedenfalls hat Frau Moreno einen Oscar für diesen Film gewonnen. Sie war die... derjenige, der den Chef der puerto-ricanischen Gang gespielt hat.
So ein heißer Schlitten
war das. George Chicaris hat auch einen Oscar gewonnen. George Chicaris war eigentlich der weißeste Russe der Welt und hatte auch jede Menge braunes Make-up im Gesicht und sieht auch überhaupt nicht puerto-ricanisch aus.
Hat bei mir aber funktioniert, muss ich sagen.
Ja, ich finde den so ein bisschen schleimig. Also die zweite Background-Information, die vielleicht ganz wichtig ist, man hat Elvis angefragt, ob er Tony spielen möchte. Elvis wollte aber lieber mit Touren sehr viel Geld verdienen, als in dummen Musical-Filmen mitspielen und war damals, glaube ich, auch, wir reden immer über 1961, gerade nicht in der körperlichen Verfassung, diese irgendwie diese jugendliche Rolle spielen zu können. Jedenfalls das Interessante an Frau Moreno ist, Frau Moreno war damals schon eine vielbeschäftigte Hollywood-Schauspielerin, aber eher so in Nebenrollen, hatte auch schon in Musicals mitgespielt, The King and I, hatte aber jede Form von Other gespielt, die so erhältlich war. Mhm. Und hatte dabei auch immer einen Akzent und dachte jetzt, hat auch übrigens überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie diesen Oscar gewinnt, weil sie war... es hatten alle damit gerechnet, dass Judy Garland für das Urteil von Nürnberg diesen Oscar gewinnt. Das hat sie dann aber nicht, sondern Frau Moreno hat wirklich sehr überraschend gewonnen, was zu einer der kürzesten Oscar-Reden aller Zeiten geführt hat. Die hat nur zwei Sätze, nämlich, ich fasse es nicht, wie schön, auf Wiedersehen. Und Frau Moreno hat gedacht, so, jetzt ist sie irgendwie ein großer, jetzt ist sie Oscar-Gewinnerin und ein großer Hollywood-Star und kann irgendwie, die war gelernte Tänzerin und hat wirklich eine unglaubliche Stimme und hat danach 5 Jahre lang keinen weiteren Film mehr gedreht, weil sie gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr auf diese ganzen rassistisch angehauchten Other-Rollen, die sie da spielen sollte. Wenn man sich die mal in West Side Story anguckt, ist es unbegreiflich, wie man diese Frau nicht sofort an allem besetzt hat, was nicht bei 3 auf dem Baum war, weil die ist wirklich unglaublich. Ist auch besser als die beiden Hauptrollen, finde ich. Ich kann Frau Moreno insofern nur allen empfehlen, weil Frau Moreno ist der einzige Lateinamerikaner, also Latine, wie man heute sagt, EGOT, den es gibt. Also die Frau hat einen Emmy gewonnen, einen Grammy, einen Tony und einen Oscar. Davon gibt es, glaube ich, 48 Menschen, die das gemacht haben irgendwann. Ganz einfach, weil es mir Freude macht, ich werde meinen Lieblingsauftritt von Rita Moreno auch für die Shownotes bereitstellen. Das ist Fever, das sie zusammen mit dem Tier in der Muppet Show performt.
Das I remember that number.
Das ist sehr, sehr schön. Frau Moreno ist auch nach wie vor gut im Geschäft, ist jetzt 83, hatte gerade einen längeren Run über 3 Jahre mit One Day at a Time auf Netflix. Das ist auch nach wie vor sehr schön anzugucken und für queere Leute interessant.
Yes.
Das Fantastische daran ist, Frau Moreno wird 1922 wieder in einem Film zu sein, nämlich in West Side Story. Es gibt eine Neufassung dieses Musicals, der dieses Mal ganz anders besetzt sein wird. Also die männliche Hauptrolle spielt Ansel Elgort, die weibliche Hauptrolle habe ich jetzt leider gerade vergessen. Frau Moreno spielt einen der Muttercharaktere 60 Jahre nach dem eigentlichen Auftritt. Dieser Film wird 2022 in die Kinos kommen und völlig anders sein, weil er einen anderen Choreografen und einen anderen Regisseur hat und das Ganze als, ich will jetzt nicht sagen Hip-Hop-Musical, aber doch schon sehr anders aufbereitet, als das bisher der Fall war.
Und um nochmal die Magie zu erklären, finde ich, um nochmal diejenigen, die mit Musicals nichts am Hut haben, reinzuziehen, guckt euch einfach oder hört euch einfach an Maria, den Song aus West Side Story. Der ist, glaube ich, so ein Gänsehautlied, genauso wie People aus Funny Girl. Wenn man diese Lieder fühlen kann, dann weiß man auch, was die Faszination Musical ist.
Und wer mal einen wirklich politisch hochinteressanten und immer noch sehr aktuellen Song aus einem Musical hören will, hört sich bitte America aus West Side Story an. Da kommen nämlich so schöne Sachen vor. Also ist eine Nummer, wo sich eine Gruppe von Puerto Ricanern darüber unterhält, wie es ist, in Amerika zu leben. Und da kommen so schöne Zeilen vor wie I wanna live, da kommen dann so schöne Antworten drin vor. Life is fabulous in America if you're alive in America. Life is great in America if you're all white in America. Also
sehr, sehr, sehr zukunftsorientiert damals schon. Aber Leonard Bernstein war eh ein Genie und der Sondheim hat getextet. Ne?
Genau.
Ja, Genies.
Ja, wir bleiben bei Musicals, die politische Relevanz haben, auch heute noch. Und zwar geht es bei mir um Cabaret. Cabaret, der Film. Der Film ist von 1972, basiert auf dem Musical von 1966. Das wiederum basiert auf Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood. Das war ein Roman von einem Schriftsteller, der hier in Berlin auch gelebt hat eine Weile. Das Skript für den Film kommt von J. Preston Allen, Regie und Choreografie von Bob Fosse, der auch mal ein Thema wäre für eine andere Folge an anderer Stelle, und die Musik von John Kander. Der Cast für den Film ist irrsinnig, also Liza Minnelli in der Hauptrolle, dann Michael York, Joel Grey. Liza und Joel haben für ihre Darstellung auch jeweils einen Oscar gewonnen. Der deutsche Fritz Wepper, den wir ja eher so aus so Vorabend...
Derek,
genau.
Holst du mal den Wagen?
Der ist das?
Ja.
Love. Ja, Marisa Berenson, die die Style-Vorlage war für Eddie Monsoon aus Absolutely Fabulous, spielt mit. Und Ricky Renee, eine Drag-Queen, ursprünglich aus Amerika, die aber sehr, sehr lange in Hamburg gelebt hat, bis zu ihrem Tod 2017. Das Ding hat 8 Oscars eingeheimst, das ist schon echt viel, und hält bis heute den Titel als der Film mit den meisten Oscars, ohne besten Film gewonnen zu haben. So, zur Story und warum das auch heute noch relevant ist. Das spielt im Jahr 1931, kurz vor der Machtergreifung der Nazis, und unser einer der Hauptcharaktere, Brian Robert. Er ist ein britischer Schriftsteller, glaube ich, gespielt von Michael York. Und er zieht in eine Pension, um an seiner Dissertation zu arbeiten. Und nebenbei macht er so ein bisschen Nachhilfeunterricht und so. Und in dieser Pension lernt er Sally Bowles kennen, also den Charakter, den Liza Minnelli spielt. Die tritt im sogenannten Kit-Kat-Club auf. Daher auch der in Berlin ansässige Kit-Kat-Club. Ne? Ja. Das ist so ein Varieté-Theater, auch so ein bisschen Burlesque und so. Und sie träumt von der großen Karriere als ernstzunehmende Filmschauspielerin. Sie will sich da durchsetzen und sie ist auch bereit, dafür so ein bisschen über Leichen zu gehen. Sie ist, ja, ne?
Und durchs Bett zu springen.
Ja, sie benutzt Männer und ja, hat da relativ wenig Skrupel und ist dann aber bei Brian, der schlägt bei ihr irgendwie andere Töne, bringt er zum Klingen. Also sie wird irgendwie, sie taut auf, sie wird weicher. Sie will ihn tatsächlich und kämpft auch um ihn und er bleibt immer so ein bisschen verhalten. Sie will dann irgendwann wissen, are you gay? Das ist auch eine der berühmtesten Szenen aus dem Film, glaube ich, wie sie ihn so in die Ecke drängt und ihm die Pistole auf die Brust setzt.
Na, der Satz ist, maybe you just don't sleep with girls.
Und ich glaube, er sagt dann, Sally, people don't ask questions like this. Und sie so, but I do. Also ja, es ist cute. Und am Ende bumsen sie doch. So, das ist schön. Fritz Wepper taucht dann auf als Maximilian, so ein deutscher Mensch mit Geld. Und über verschiedene Verwirrungen, über die wir hier nicht reden müssen, stellt sich jemand raus, also dass sie ihn beide gebumst haben. Und
das ist nicht Fritz Wepper, sondern Fritz Wepper spielt den einen der Lehrer von der Marissa Berenson-Rolle, die ja eine Jüdin spielt.
Ich dachte, das war Fritz
Wepper. Nein, nein. Wenn du Fritz Wepper mal gesehen hast, würdest du nie auf die Idee kommen, dass Michael York und Liza Minnelli mit dem ins Bett gehen wollen. Sondern wir müssen jetzt kurz nachgucken, wie diese Rolle heißt. Ich habe es vergessen, jedenfalls. Sie lernen einen reichen Deutschen kennen, dieses Paar, mit dem sie dann auch beide im Bett landen. Und zwar nicht zusammen, sondern getrennt. Das gestehen sie sich dann irgendwann. Es ist der erste bisexuelle Dreier der Filmgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt auch eine berühmte Kussszene, wo sie sich alle drei küssen. Der ist aber ein Schwein. Und das merken sie dann auch irgendwann. Da ist Frau Minnelli allerdings schon schwanger. Also Frau Bowles, nicht Frau Minnelli. Frau Minnelli war nicht schwanger. Ich glaube, der Film ist unter Queerlingen deswegen so berühmt, weil er auch so selbstverständlich mit dem queeren Leben, das es damals in Berlin gab, umging.
Willst du dazu sonst noch was sagen oder soll ich weitermachen?
Nein, nochmal weiter.
Also wir haben mittlerweile rausgefunden, die Rolle heißt Fritz Wendel, die er da spielt. Ja, so. Und das, was Sally besonders macht und warum auch ihre Rolle für heutige Verhältnisse auch noch was ist, was man sich gut angucken kann, worüber man nachdenken kann, ist, dass sie halt die Augen verschließt vor dem wachsenden Nationalsozialismus, der so um sich greift. Also sie will das irgendwie nicht so richtig sehen und eine Karriere ist wichtiger und lalala. Und alle, also es gibt Leute um sie rum, die das schon besser sehen und die auch warnen und so. Für mich ist es, also die Musikszenen sind für mich, ich bin jetzt wirklich kein großer Musical-Film-Fan oder Musical-Fan generell. Was die Musikszenen für mich doll macht, ist einerseits, dass es eben Fosse choreografiert ist. Er hat ja mit Liza lange gearbeitet, viel gearbeitet, auch mit ihrer Mutter und mit vielen anderen Leuten. Fosse ist einfach mega und sieht man halt auch. Also es ist toll choreografiert. Und gerade die Kombination zwischen ihr und Joel Grey, der den Conferencier, den MC gibt in diesem Kit-Kat-Club, die sind wirklich doll. Also Money ist bis heute einer meiner Lieblingsmusical-Nummern im Film anzugucken, weil das, was sie da machen, die Art, wie sie quasi im Kanon singen und auch tanzen und so, muss irrsinnig schwer gewesen sein, das aufzuführen und zu proben und das so synchron und flüssig hinzubekommen, wie sie es gemacht haben. Und wir packen das in die Shownotes. Man kann das bis heute wahnsinnig gut gucken. Generell zu Liza kann man sagen, also sie spielt gut, sie singt besser, als sie spielt. Sie tanzt auch doll und ich will auch sagen, obwohl man sowas ja nicht sagen soll, dass sie wahrscheinlich danach nie wieder so gut war. Das ist ja die Rolle ihres Lebens gewesen. Alle erinnern sich.
Mit 19.
Ja. Alle erinnern sich immer noch an Sally Bowles und wenn du fragst, welche Rolle, wo hast du Liza gesehen, wenn es jetzt nicht Sex in the City ist, bei der jüngeren Generation, was ja auch schlimm war, wird es da dann schon dünn. die Musik ist halt auch noch da, also viele Songs, die da vorkommen, also Cabaret, der Titelsong, Maybe This Time, Mein Herr, die kennt man heute noch, Liza singt die auch bis zum Erbrechen, bis zur Ermüdung, weil ne, die gehören halt definitiv zu ihrem Songbook. Und ich, also was ich an dem Film mag, ist, dass er es schafft, neben all der Leichtfüßigkeit, die da vorherrscht und dieser Art, wie man eben Themen wie Homosexualität, Bisexualität, Abtreibung und so thematisiert, dass er es trotzdem schafft, den Aufstieg der Nazis und das Mithelfen der Steigbügelhalter eben auch in der Kulturbranche zu thematisieren, ohne sich so ausgetretener Pfade, die schon 100-mal gegangen worden sind, zu bedienen. Es ist ein Film, der nach wie vor irrsinnig oft kopiert wird, wenn es um dieses Genre geht. Also viele Musicalfilme kopieren teilweise 1:1 die Schnitttechnik, die Regietechnik, die Inszenierung. Naja, und das ist in der heutigen Zeit eben auch, wo wir auch wieder verfolgen können, wie rechte Kräfte nach vorne drängen und lauter werden und die Stimmen lauter werden und wir uns aber trotzdem mit anderen Sachen beschäftigen, als wirklich denen vehementer entgegenzutreten, immer auch so ein Reminder, wie schnell es eben dann doch auch gehen kann und dass wir alle eine Verantwortung haben. Und dafür liebe ich diesen Film, dass er eine klare Message hat, hinzuschauen und aufzustehen und eben nicht, Modeshoppen zu gehen. So.
Es gibt so viel zu sagen zu diesem Film, weil das ist alles, was Barbie gesagt hat, ist richtig. Und wieder die Magie dieser Songs. Gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt in den Mittelpunkt stellen, dass ich vor 8 Jahren in New York bei meinem einzigen und letzten Auftritt im Barracuda Mein Herr zur Irritation des Publikums vorgetragen habe. Das ist jetzt nicht das, was ich sagen will, obwohl es natürlich auch war. Aber ich bin oft in New York, wenn ich in New York war, habe ich immer gedacht, jetzt musst du das ganze Geld, was du hast, ausgeben für Broadway-Produktion. Und da bin ich wirklich viel in Musicals gegangen und habe auch Cabaret gesehen in einer tollen Version. Aber die Version in Berlin im Spiegelzelt, die ist immer noch, finde ich, durch diese, also die läuft ja sogar, glaube ich, noch. Ne? Die läuft ja immer wieder in wechselnder Besetzung. Und ich habe eine gesehen mit Lilo Wanders als Fräulein Schneider. Fräulein Schneider ist die Vermieterin dieser Pension. Und die hat ein ganz emotionales Lied mit irgendeinem Gemüsehändler. Es geht um eine Ananas. Und da hat Lilo Wanders als Ernie Reinhardt, muss ich mal ja sagen, das ist ja da in diesem Fall nicht Lilo Wanders gewesen, sondern Ernie Reinhardt spielt Fräulein Schneider und singt dieses Lied über die Ananas. Ich habe Rotz und Wasser geheult und das war der beste Auftritt, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe bestimmt 5 verschiedene Versionen von Cabaret gesehen. Und das muss man auch mal sagen. Also es gibt so diese Gigantomanie dieser Broadway-Theater, die ist natürlich, die erschlägt einen, wie Paul noch erzählen wird, mit dem Kronleuchter von Phantom der Oper oder was er alles passiert.
Das
große Kreuz bei Angels in America und so. Es gibt so Überwältigungsstrategien am Broadway.
Na, sagen wir mal, das sind halt aus finanzieller Notwendigkeit ganz einfach Häuser, in die 2000 Leute reingehen. Also das sind Theatergrößen, die man in Deutschland so einfach nicht hat.
Ja, aber wie schön ist es, wenn ein winziges, enges, schwitziges, kleines Spiegelzelt eine Atmosphäre herstellen kann, in die das Stück perfekt reinpasst. Also Cabaret in Berlin zu gucken, Leute, wenn ihr es schafft und es nochmal wieder läuft und Corona zu Ende ist, rennt da rein und guckt es.
Genau, also dazu noch, das ist ja auch eine Barry Kosky-Inszenierung. Barry Kosky ist jetzt Chefdramaturg und Intendant der Komischen Oper und hat jetzt auch 2-mal hintereinander den Preis für den Opernregisseur des Jahres gewonnen. Herr Kosky kann einfach inszenieren, egal wie groß der Raum ist. Und man hat halt das Gefühl, man ist im KitKat-Club und guckt diese Inszenierung. Das ist das, ganz was daran wunderbar und sehr charmant ist. Und
was ja nicht immer funktioniert in diesem Haus. Also Barriere der Vernunft, Lackage voll.
Ja, hat nicht funktioniert, nee. Aber Cabaret ist eben, wie gesagt, ein wirkliches Highlight in dem Kulturkalender von Berlin. Und nochmal zu Fritz Wepper. Fritz Wepper und Liza Minnelli haben sich bei den Dreharbeiten so befreundet, dass die wirklich über 50 Jahre enge Freunde geblieben sind. Und Fritz Wepper gibt in jeder Talkshow damit an, dass Liza ihn gerade wieder angerufen hat. Und das ist also seine einzige internationale Freundin, weil Derek ist ja schon tot, Horst Tappert, und insofern hat er nicht mehr viele. Und die zweite tragisch-komische Geschichte noch dazu. Liza Minnelli wurde vor wenigen Tagen 75. Und Liza Minnelli ist Ja, also wann war sie das letzte Mal in Berlin? Ich glaube 2009 oder so im Friedrichstadtpalast. Da saß ich auch im Publikum. Das hat sie noch halbwegs gut hingekriegt. Das war okay. Es hatte noch eine tragische Nachgeschichte, aber die dauert jetzt zu lange zu erzählen. Auf jeden Fall war ich nachher mit ihr in ihrem Hotel und da war eine Frau, die für sie gekocht hat und die hat
uns gehasst. Du warst mit Liza privat im Hotel?
Ja, soll ich doch erzählen?
Ja, bitte. Hi.
Also, ich war mal in einem früheren Leben Redakteur einer guten Fernsehsendung und bilde ich mir darauf was ein. Muss ich ja ehrlich mal zugeben.
Na, du warst auch toll.
So. Und dann bin ich abgerutscht und landete beim Sat.1 am Mittag. Und da gab es jemanden, der hieß Torgen am Morgen. Und Torgen am Morgen hat da irgendwie die Klatschgeschichten gemacht. So. Und nun kaufe ich diese Karte für Liza Minnelli im Friedrichstadtpalast und treffe Torgen am Morgen. Und Torgen am Morgen sagt zu mir, ja, und danach gehen wir noch zur Garderobe, da treffen wir noch Liza. Und ich so, hä? Und ich weiß, ich habe jeden von meiner Warte als Medienproletariat beschimpft. Jeden. Und ich gucke den an und sag so, wie kommt. Und denke natürlich, der redet irgendwie nur blödes Zeug. Und danach nimmt er mich und zerrt mich am Arm unten in die Keller vom Friedrichstadtpalast. Und wir gehen tatsächlich in die Garderobe. Und Liza Minnelli steht auf und schreit, oh, Torgen! Und fällt ihm um den Arm. Da war ich ja so geplättet, weil der mit der ein Interview gemacht hat und das irgendwie geschafft hat, dass sie ihn liebt. Und ich war neidisch und geplättet. So. Und dann hat die uns mitgenommen in ihr Hotelzimmer im Adlon. Und da kam die ganze Tragik raus, weil Berlin hat eben nicht, also Wovereit hat nicht für die abends noch ein Gala-Diner im Adlon gegeben mit den 10 tollsten Kulturleuten der Stadt. Die ist danach völlig vereinsamt gewesen, hatte niemanden und hat aus Verzweiflung, weil sie so drauf war natürlich nach diesem Abend, dieses Adrenalin und alles, da hat die uns beide mitgenommen. Stell dir das mal vor, unter allen Amöben dieser Stadt hat sie die zwei letzten Löcher genommen, wirklich, also man muss es doch ehrlich so sagen, Torgen am Morgen und mich, also das war ja nun wirklich das Schlimmste, die Schlimmste, aber es war ihr egal, sie hätte auch zwei Penner von der Straße
gesammelt. Aber weißt du, woran das 1:1 erinnert? Die Szene in Judy, wo sie die Szene in Judy, wo ihre Mutter im Film,
ja, das ist so, aber das waren immerhin zwei Top-Fans, das kann man ja noch verstehen, aber dieses hier war jetzt, wir waren niemand, ich meine, dass die Torgen am Morgen umarmt fällt, das war das Schlusslicht einer Karriere. Und das war so schlimm. Und ich habe mich so geschämt. Aber ich war natürlich auch geil drauf. Ich fand es natürlich auch super. Und dann kommen wir da rein. Und dann hatte sie wirklich so eine schwarze Dienstperson, die mit ihr reist seit 100 Jahren. Und die macht die Tür auf in dieser Suite, sieht uns und verdreht wirklich so schlecht gelaunt die Augen und denkt, jetzt hat die wieder irgendwelche Schwuchteln mitgebracht, anstatt dass ich hier Feierabend machen kann. Und dann musste die noch irgendeinen Schnaps bringen und nochmal ein paar Canapés. Und Liza Minnelli hat uns eine Stunde unterhalten, nur weil sie nicht natürlich ins Bett wollte. Die wollte noch so ein bisschen Showtime machen. Na,
und Jetlag auch und so.
Und es tat mir alles so leid und es war so billig und es war so schlimm. Aber das wird noch getoppt und jetzt kommt's für alle, die Facebook haben. Die wurde jetzt 75 und damals war es ja schon peinlich, aber jetzt sitzt die da in einem Stuhl, hat ja keine, kann ja nicht mehr stehen, hat keine Schuhe an. Also man sieht die verkrüppelten Füße in dieser blickdichten Stützstrumpfhose 40, den, die ich ja auch trage, deswegen habe ich sie sofort erkannt. Und ist wirklich, hat diese Arthritis-Hände und ist schlecht, gar nicht geschminkt oder schlecht geschminkt und versucht ein Lied zu singen für ihr Publikum aus Joan Collins und Co. Und dann kommt Joan Collins nach vorne und singt mit. Und das habe ich gesehen. Alles auf Facebook, das haben Leute mitgefilmt.
Bei Insta auch.
Das haben die auf Insta alles. Geteilt. Ja, Joan Collins natürlich, weil Joan Collins sieht aus wie 30. Joan Collins ist 100 und sieht so sensationell aus. Und daneben dieses zitternde Wrack von Liza Minnelli. Also Leute, wenn ihr euch das anguckt, guckt euch lieber Kabarett an. Kabarett ist sie so toll. Notes,
aber es gibt ja Liza. Es ist ein Guilty Pleasure, aber es gibt Liza ja öfter vor der Kamera, wo sie wirklich schlecht beraten ist, wollen wir sagen.
Ja, immer.
Es gibt diese Ruby Wax-Geschichte zweimal. Ruby Wax sollte sie zweimal treffen.
Es gibt den bösesten Oscar-Kommentar aller Zeiten, als Ellen auf der Bühne irgendwie, Liza sitzt im Publikum und Ellen lobt auf der als Oscar-Präsentator, also wer da alles ist. Und übrigens, wer hier heute auch ist, der geilste Liza Minnelli-Imitator aller Zeiten. Great job, Sir. Great job. Und du siehst, wie Lizas Gesicht so langsam nach unten rutscht. Das ist ganz furchtbar.
Und es gibt auch dieses berühmte Selfie, was sie bei der Oscar-Verleihung gemacht haben, wo Liza Minnelli im Hintergrund nochmal so hochspringt mit der kaputten Hüfte, um auch mit dem Bild zu sein. Das ist so schlimm.
Und diese Ruby Wax-Geschichte, also es waren zwei Anläufe. Der erste, das ganze Team ist von England nach L.A. geflogen oder wo auch immer sie gewohnt hat, um Liza Minnelli zu interviewen, ein Riesenbudget verblasen für die Reise. Und Liza hat die Nacht durchgefeiert und lässt morgens absagen. Die stehen vor der Tür und Liza doesn't feel well und dann kommt so ein Blumenbouquet und so. Dann wurde die Sendung eingestellt, weil das Budget gekillt war und die konnten, they could not recover. Und Jahre später rief dann Liza an und sagte, I'm ready now. Und sie haben mehrmals Nein gesagt und das ist Ruby Wax. But somehow the word no didn't enter Liza's brain. Und dann fahren sie halt wieder hin und sie hat wieder die Nacht durchgefeiert, hat so ein Seite-3-Mädchen dabei, mit dem sie als Kind befreundet war, die halt auch schon in die Jahre gekommen ist und die sind total drauf und sind vor der Kamera dann, machen sie irgendwelche Sketche, wie sie sich kennengelernt haben, Mädcheninternat. Also wirklich durchgerockt, durchgesoffen, durchgeraucht, die ganze Bude ist voll. Ruby Wax steht immer nur daneben und es sagt immer so in die Kamera, if you can explain this, send me a postcard. I don't know what the fuck is going on. Während das alles passiert, Liza redet mit ihrem Schuh, Liza singt in ihrem Schuh. Ich versuche es zu finden und in die Shownotes zu packen, ist eine Perle der Unterhaltung. Ja, Liza aber ist ein hart arbeitendes Mädchen und ja.
Aber man muss auch sagen, und das musst du wieder jetzt besser erklären, es gibt diese Dokumentation Versailles über die Modenschauen von Halston in Paris. Und da ist Liza die Person, die das alles rockt und da wirklich eine riesige kulturelle Katastrophe abwendet, nur durch ihre Persönlichkeit, oder?
Ja, ja. Nein, wer die mal auf der Bühne gesehen hat, also Frau Minnelli ist eine echte Rampensau und die kann wirklich was. Ja.
Aber inzwischen ist es halt eine traurige Karikatur.
Ja. Also sie hat das damals...
Warten wir ab, bis wir 75 sind.
Ja, ich bin jetzt schon immer eine traurige Karikatur. Also bei mir kann es nicht schlimmer werden.
Tatjana als Liza Minnelli mit Mein Herr in New York.
Das war toll. Gibt's auch auf Facebook irgendwo.
Das stellen wir dann parallel dazu.
Ich finde es nicht. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann es nicht finden. So, Mädels, weiter geht's.
Dann mache ich jetzt mal weiter und komme zu einer anderen, inzwischen relativ alten Dame, die ich aber vorhin schon erwähnt habe, nämlich Chita Rivera. Chita Rivera ist eine Legende des amerikanischen Musicals-Theaters, weil Chita ist 83 und kann immer noch das Knie über den Kopf tun, wie ich immer sage. Und Chita Rivera ist ausgebildete Tänzerin und eine der besten Tänzerinnen der Welt, was ihre Karriere anbelangt. Was dazu geführt hat, dass ihr 1992 Kanda und Epp ein Musical auf den Leib geschrieben haben. Da war sie immerhin schon 60. Dieses Musical heißt Kiss of the Spider-Woman oder auf gut Deutsch Kuss der Spinnenfrau. Ich empfehle an dieser Stelle aber, weil die Textübersetzung von Michael Kunze ist, der schon Dutzende von Musicals ruiniert hat, wie ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte. empfehle in diesem Fall wirklich die englische Variante. Kuss der Spinnenfrau basiert auf einem Roman von 1976. Der ist vom wunderbaren Manuel Puig. Dieser Roman erzählt die Geschichte von zwei Männern und einer Frau. Diese Männer heißen Molina und Valentin. Molina ist ein relativ effeminierter, sehr schwuler Schaufensterdekorateur. Valentin ist ein linksradikaler marxistischer Revolutionär. Diese beiden landen in einem nicht näher bezeichneten lateinamerikanischen oder südamerikanischen, man erfährt es nie, Land zusammen in einem zusammen in einer Gefängniszelle. Molina, weil er homosexuell ist, Valentin, weil er ein linksradikaler Marxist ist und dieses faschistische Regime ihn eingesperrt hat. Der Roman wurde 1985 auch verfilmt. Es gibt eine fantastische Verfilmung mit William Hurt und Raul Julia in den Hauptrollen. William Hurt hat dafür auch den Oscar gewonnen. Das war einer der ersten schwulen Rollen, die überhaupt einen Oscar bekommen haben. Wenn man den Film mal gesehen hat, der ist von Hector Babenco, dem wunderbaren Hector Babenco, dann weiß man auch, warum das so ist. Das kann man sich nach wie vor angucken. Der Roman, der Film und dann auch das Musical haben sehr unterschiedliche Ansätze. Also der Roman ist eine große politische Erzählung über darüber, wie sich Außenseiter annähern, nämlich dieser linke Marxist und dieser diese Tunte, sage ich jetzt mal mit all der Liebe in meinem Herzen. Der Film macht daraus eine große politische Erzählung. Das Musical macht nochmal was, es ist auch eine Kenner- und App-Geschichte. Also auch die beiden, die Kabarett geschrieben haben, das hat Barbie eben nicht gesagt. Das Musical verdichtet das alles nochmal. Die weibliche Hauptfigur heißt Aurora und ist eigentlich keine real existierende Frau, sondern ist ein Filmstar. Molina heiß und innig liebt und aus dessen Filmen er die ganze Zeit zitiert und auf dessen Filme dann auch ausschnittweise nacherzählt werden. Der einzige Film von diesem Filmstar, den Molina nicht mag, heißt Kuss der Spinnenfrau, wie auch der Film, in dem das und das Musical, in dem das gespielt wird. In dem Film spielt Aurora den Todesengel. Also jeder, den sie küsst, der stirbt dann auch. So, das Musical macht was Fantastisches und war, so viel muss ich jetzt mal gestehen, das zweite Musical, was ich nach Cats am Broadway gesehen habe. Nämlich, das Musical spielt die ganze Zeit in dieser Gefängniszelle und zwischen diesen beiden Männern. Und die zweite Hälfte des Musicals, in der Aurora vorkommt, sie kommt immer mal wieder vor, weil die ganze Zeit, also Molina versucht die ganze Zeit, Valentin davon zu überzeugen, wie geil es ist, sich mit Camp zu beschäftigen, sich mit Kultur zu beschäftigen, sich mit Musicals zu beschäftigen, sich mit diesem ganzen eigentlich relativ dämlichen Unterhaltungsquatsch auseinanderzusetzen und seine Politik sein zu lassen. Valentin versucht die ganze Zeit, Molina davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich mit Politik zu beschäftigen, dass es wichtig ist, gegen das System zu arbeiten. Die beiden bewegen sich aufeinander zu, was dazu führt, dass Aurora in sehr unterschiedlichen Versionen Auftritte hat. Also im Film spielt das die unfassbare Sonja Braga und im Film sind das aber die ganzen Referenzen, die auch im Buch vorkommen. Also zum Beispiel Zarah Leander-Filme. Herr Puig war ein großer Zarah Leander-Film und Fan und liebte diese ganzen Propagandafilme, die sie für die Nazis gedreht hat. Also diese ganzen furchtbaren geplärrigen Musicals, die liebte er, weil er das Camp fand und hat sie auch geguckt. Was unter anderem dazu führte, dass einer der ersten, der versucht hat, dieses Buch zu verfilmen, Rainer Maria Fassbinder war. Das hat aber nicht geklappt. Also das dauerte eine ganze Weile, bis sich da jemand fand. In dem Musical passiert was, was in dem Film nicht ging, was dem Musical aber dazu verhilft, dass es vielleicht die beste Fassung dieses Stoffes ist. Nämlich diese ganzen Fantasienummern, die da im Kopf von Molina stattfinden und die er Valentin dann erzählt, werden auf der Bühne erzählerisch eingebunden und inszeniert. Also Sheeta darf eine russische Großfürstin spielen, Sheeta darf The Bird of Paradise spielen, wo sie die große Rumba-Nummer macht. Sheeta ist dann zum Schluss aber auch, und das ist der berühmteste Song aus dem Musical, die Spinnenfrau Aurora. Und das, was Kenda und App und Terence McNally, der wunderbare Terence McNally, der das Buch zu dem Musical geschrieben hat, da machen, ist eine große Erzählung darüber stricken, warum schwule Männer aus der Gesellschaft fliehen in ihrer Fantasie. Also die irgendwie schon die Songtitel sind sehr anschlussfähig für schwule Männer oder schwule Jungs, die diskriminiert werden, nämlich You have to learn how not to be where you are, only in the movies, Bird of Paradise und so und solche Geschichten. Diese Musical-Nummern werden dazu benutzt, die Innenwelt von Molina zu beleuchten, sind aber nebenher auch einfach super geil. Irgendwie Sheeta macht das fantastisch. Ich kenne Sheeta nur vom Film. Die Musical-Fassung, die ich gesehen habe, war mit Vanessa Williams, einem amerikanischen Popstar, von dem alle dachten, die kann nix. Weil die halt so eine Pop-Else war. Und die hat dann irgendwann nämlich nachdem das Musical ein Erfolg war und 8 Tonys gewonnen hatte, aller 3 Hauptdarsteller hatten Tonys gewonnen, hat sie die Zweitbesetzung übernommen. Und dann ist was passiert, was in der Broadway-Geschichte 5-mal passiert ist. Nämlich dann haben Kritiker gesagt, das ist besser als die Originalbesetzung. Mhm. Und dann ist was passiert, was ganz, ganz selten vorkommt. Nämlich es ist ein 2. Cast-Album produziert worden mit Frau Williams, das ich allen hiermit ans Herz legen kann. Das ist in Deutsch auch zu haben. Das gibt es auf Amazon runterzuladen und auch auf allen anderen Plattformen, wo man elektronisch Musik kaufen kann. Was ich vorhin gesagt habe, Molina ist die Figur, an der ich erklären kann, warum schwule Männer Musicals lieben. Weil es eine Weltflucht ist. Weil die beiden sitzen da im Knast, Valentin ist gerade gefoltert worden. Das, was Molina macht, ist ihm alte Filme nacherzählen. Ihm erzählen, wie schöne Frauen von muskulösen Männern getragen werden, wie sie tanzen, wie sie singen, und warum er in seinem gesamten Leben eigentlich das gemacht hat, was viele von uns tun, was heute mit da Musik auf jedem Handy ist, viel besser geht, nämlich diese Filme sind der Soundtrack zu seinem Leben. In allen seinen Lebenssituationen, wenn er sich verliebt, wenn er mit seiner Mutter redet, während seines Coming-outs, in jeder politischen Beziehung, gibt es immer den entsprechenden Score aus irgendeinem Film, den er gerade kennt und wo er sich vorstellt, er wäre jetzt entweder diese weibliche Figur oder einer ihrer Liebhaber. Das Musical ist auch so inszeniert, dass diese beiden Häftlinge ständig in diese Musical-Nummern einbezogen werden. Also wenn Aurora dann die russische Großfürstin ist, die erschossen wird, spielt Molina ihre Kammerzofe Lisette, Valentin spielt ihren Liebhaber und so. Und das Ganze ist ein unglaublich, ganz davon abgesehen, dass das war einer der ersten Choreografien von Rob Marshall, der danach solche fantastischen Musicalfilme als Regisseur wie Into the Woods oder Chicago gemacht hat und heute eine ganz, ganz große Nummer in Hollywood ist. In diesem Stück kommen unglaublich viele Dinge zusammen, nämlich ein schwuler Mann lernt, warum es wichtig ist, sich politisch zu betätigen, und ein politischer Marxist lernt, warum es wichtig ist, sich zu entspannen. Das Ganze ist parallel unglaublich tragisch, unglaublich unterhaltsam und unglaublich anrührend. Und ich sage das jetzt nur für mich, es ist der beste musikalische Score eines Musicals, den ich kenne. Weil was die Komponisten da waren die beide schon weit über 60, mit all ihrem Wissen über welche lateinamerikanischen Musikkulturen müssen wir da jetzt mit reinarbeiten, welche Nummern sind unterhaltsam, wie macht man das richtig. Es ist eines der meist ausgezeichneten Musicals aller Zeiten, es hat 8 Tonys gewonnen. Und es gibt keine deutsche Inszenierung, die das kann, weil der deutsche Text einfach was hat, was der englische kann, nämlich diese, sagen wir mal, die Kultur dieser Figur, dieser Spinnenfrau, und die schwule Kultur auf eine Art und Weise mit in diesen Texten zu verarbeiten, die du auf Deutsch einfach nicht hinkriegst.
Kann man auch mal wieder sehen, wie die Amis das halt ernst nehmen als Genre und da wirklich die besten Kräfte ransetzen. Und
wen haben
wir
in
Deutschland? Michael Kunze.
Es ist halt ein Meisterwerk und es ist auch als Meisterwerk gemeint. Also die haben daran 5 Jahre gearbeitet und haben das übrigens 4-mal komplett überarbeitet. Und es war nicht so, dass da irgendwie, und sind dann da nochmal ran und nochmal ran und nochmal ran. Und es sind halt Kender und Epp und Rob Marshall und Terrence McNally, es ist halt nicht irgendwer. Mhm. Das dann parallel mit, diese Musical-Verfilmung gibt es übrigens nicht, es gibt, wie gesagt, den Film, aber das Musical ist nie verfilmt worden, weil es ist unfassbar politisch und es ist unglaublich links. Und das bietet sich einfach für eine weltweite Vermarktung, zum Beispiel in China, nicht so wirklich an.
Aber du hast was gesagt, was eine perfekte Überleitung ist und was mir auch gerade erklärt hat, warum ich Musicals gerne mag. Diese Flucht aus der eigenen Realität anhand von Melodien und Fantasien. Genau. Das ist so Punktlandung für mein nächstes Musical, weil ich bin groß geworden auf einem Dorf im Schleswig-Holstein, im Nichts, weißt du, und dann 1980 war ich, wie alt war ich denn da? 1980 war ich 13.
Vier.
13. Also mit 13 weiß ich schon, dass ich schwul bin. Offiziell nicht, aber irgendwo ja scheinbar schon. Und dann läuft im Fernsehen höchstwahrscheinlich irgendwie 1980, 1981 Fame. Das Musical Fame. Was nun in einem Satz die Realität von angehenden Musical-Darstellern in New York schildert. Also eine Welt, die nicht anders sein kann als meine gelebte Realität. Und ich sitze vor diesem Fernseher und gucke Fame und laufe aus verschiedenen Gründen.
Und zwar sowohl oben wie unten.
Ja, hauptsächlich unten. Also dieses Leben in dieser New Yorker Schule für darstellende Künste, wo alle Arten von Performing Arts gelehrt werden und wo in den Klassen, die haben vormittags Ballett und danach haben sie klassische Musik und dann haben sie irgendwie Tanz und dann haben sie noch irgendwie Drama und zwischendurch Mathe, Deutsch, Physik. Und es ist ein Melting Pot aus allen Schichten, allen Rassen, allen Bildungsniveaus. Und es entsteht eine Gemeinschaft. Also in diesem Film Fame werden ein paar Schüler rausgepickt und die werden so über 5 Jahre begleitet. So lange dauert das Studium an dieser Schule. Und die Gemeinschaft und diese Schicksale dieser Jungs und Mädchen werden gezeigt und dazwischen sind Musical-Nummern, die so entstehen. Das ist es ja eigentlich. Aber in mir hat das diese Sehnsucht nach Dazugehören und nach einer Gemeinschaft und nach diesem Gruppengefühl. Ich kenne das bis heute nicht, dass man gemeinsam plötzlich in der Mensa sitzt und plötzlich, weil sie alle eben mit Musik zu tun haben, ergibt sich irgend so ein Rhythmus und alle fangen plötzlich an diesem Rhythmus mitzumachen und es ergibt sich eine improvisierte Tanznummer, so ein Jam. Sowas gab's am Fehlturm in Hamburg nicht, als ich später Germanistik studiert habe. Da gab's nur die Toiletten, wo ich den Mann von, ich sag mal lieber nicht wen, also ja, auf jeden Fall so. Und da gab's keine Zerstreuung außerhalb den Toiletten des Fehlturms, weißt du? Und diese Zerstreuung mit 14, da habe ich schon gemerkt, wie toll wäre es, wenn ich das hätte. Und dann erscheint in diesem Film als völlige eigentlich Nebenfigur, weil der war nicht, der wollte nicht Musical-Darsteller werden. Der hat aus Harlem schlecht gelaunt eine Freundin begleitet, die sich da beworben hat. Ein junger, farbiger, muskulöser, aus Muskeln und Samensträngen und Tanzvermögen bestehender junger Schauspieler, der spielt da den, ich weiß gar nicht, wie die
Leroy
genau. Und der hilft nun seiner Freundin als Co-Partner da bei diesem Aufnahmetanz. Und das macht er so sexy, dass also alle still werden im Raum und die ganzen Lehrerinnen fangen an, trocken zu schlucken, weil sie plötzlich diesen Arsch sehen. Und
das klang nicht trocken, das klang sehr feucht.
Und der provoziert die richtig und macht also eine Hammernummer draus. Und als ich den gesehen habe, bin ich spätestens unten ausgelaufen. Also das war dann auch für mich plötzlich mein absolutes, wie soll ich sagen, mein Beuteraster hat sich in der 5-Minuten-Szene sehr verfestigt. Und das ist, was so ein Film auslösen kann, weißt du, diese Sehnsucht nach New York, diese Sehnsucht in eine Gemeinschaft mit rein zu können, wo Musik, wo das Talent sozusagen zu Musik vorhanden ist, was mir nicht gegeben ist, nichts, ne? Barbie kann,
wir wissen, liebes, wir wissen.
Barbie kann davon leidvoll erzählen, also Rhythmusgefühl, nein, alles nein, und das ist halt schwierig als Drag Queen manchmal. Komm ich gleich noch zu. Und dieser Film hat mich also wirklich so richtig gefangen deswegen. Und das ist ein ganz toller Musicalfilm, der dieses Gefühl transportiert. Hat auch einen Oscar gewonnen für einen besten Song und wurde von Alan Parker, Regie Alan Parker. Der hat auch für das Cast, außer Irene Cara, hat er wirklich nur diese Schüler dieser Schule auch genommen. Also es sind alles Jungs und Mädels gewesen, die vorher da studiert haben. Auch der Leroy-Darsteller Gene Anthony Ray hat ein Jahr da studiert, ist aber natürlich, weil er wirklich ein wilder Junge aus Harlem war, ist er auch geflogen früh und hat dann aber beim Casting die Rolle geschnappt. Ist auch ganz erschütternd hässlich gestorben. Also man muss sagen, das wilde Leben hat ja auch dann seinen Preis. Der ist dann mit 41 gestorben an Komplikationen durch HIV. Aber es gibt einen Film, The Reunion oder so, Fame, Remember My Name. Wenn man sich das auf YouTube anguckt, dann erkennt man den überhaupt nicht mehr wieder. Ganz schlimm. Und ja, diesen Film sollte man sich in jedem Fall angucken. Der hatte natürlich auch, weil der so ein Riesenerfolg war, so ein Überraschungserfolg, hatte er 1000 Nachfolgegedöns, also eine Serie von 1982, die hatte immerhin 136 Folgen. Dann gab es ein schlechtes Remake 2009. Dann gab es ein Musical natürlich 1988. Die ganze Maschinerie läuft vielleicht sogar noch. Das weiß ich nicht, ob noch Fame. Also ich glaube, 2018 gab es in Deutschland noch Fame auf der Bühne. Ich weiß aber nicht wo. Ja, und
wahrscheinlich schön, in Sindelfingen oder so.
Ja, egal. Aber schön ist eben, dass dieser Film für 1980 gedreht, der hat die Rassenthematik, der hat Schwul-Hetero-Thematik, Arm-Reich-Thematik, Bildungsthematik. Also der ist sehr heutig, den kann man ganz gut noch gucken. Und die Songs sind so schön, dass sie einem die Tränen der Rührung heute noch in die Augen treiben. Ich habe gerade Barbie erzählt, ich habe ihn jetzt vor einigen Tagen noch gesehen und hatte echt, ach, da sitze ich davor und bin wieder der 14-Jährige, der sich wünscht, dabei gewesen sein, ja, zu dürfen.
Ich bin da auch ganz bei dir, mein Schatz. Der Soundtrack zu Fame war eine der zwei Platten, die ich von meinem Begrüßungsgeld gekauft habe.
Kann ich gut verstehen. Ist wirklich mitreißend. Also gibt es bestimmt auf Amazon Music und Spotify und so.
Oh. Ja, ich habe weder den Film noch das Musical gesehen.
Ah, Barbie.
Du hast Fame
Barbie. Gesehen? Nee. Aber heute Abend.
Kind, das müssen wir wirklich nachholen.
Unbedingt.
Du wirst ihn lieben.
Du wirst ihn lieben. Du wirst oben und unten auslaufen. Wie unser Motto gemäß Kultur über und unter der Gürtellinie.
Über und unter der Gürtellinie.
Unbedingt musst du den sehen. Wirklich, du wirst es lieben. Du wirst Tränen der Rührung wirst du vergießen.
Wenn die Tränen das Sperma treffen, ist das Ziel erreicht.
Ja,
gute Nacht, Paul. Schön, dass du da warst.
Nein. Also wirklich, nee, musst du gucken, Barbie, musst du gucken. Fame der Film, nicht den ganzen anderen Dreck, aber ja, Fame der Film, den musst du gucken.
Ja. Ich tue mich ja, habe ich ja schon gesagt, ich tue mich schwer mit Musicals. Eine Musical-Verfilmung, die ich geliebt habe, gefeiert habe, 100-mal gesehen habe, und dann auch in der Nacht, als sie für mehrere Oscars nominiert war, im GMF eine Show aus dem Boden gestampft habe.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Darüber reden wir bitte nicht.
Nein, darüber reden wir.
We're the Dreamgirls.
Yes. Wir haben eine Dreamgirls-Show auf die Beine gestellt damals und haben alle Nummern aus dem Film in Originalchoreografie, also wir haben wirklich die Choreografie 1:1 übernommen und uns von Dolan José, einem tollen Choreografen,
versucht zu übernehmen,
der auch schon Starlight Express jahrhundertelang gemacht hat, als einer der Hauptdarsteller, der auf den Rollerskates, der hat uns das eingeprügelt über Wochen. Und ja, wir sind damit aufgetreten. Tatjana hat gerade schon ihre Rhythmically Challenge-Geschichte angesprochen. Leute. Ich hatte, Tatjana hatte bei, war das One Night Only, war das? Genau, hatte Leute. Sie den Teil der Hauptperson und ich musste ihr auf dem Rücken, ich habe sie am Rücken festgehalten, damit sie nicht zu früh losläuft und habe ihr auf dem Rücken die letzten vier Takte vorgeklatscht, bevor sie dann losläuft und habe sie nach vorne geschubst, damit sie den Einsatz kriegt. Nein, es hat geholfen.
Was, ja?
Ja, da war der Einsatz richtig.
Über also den Rest müssen wir reden. Es war so schrecklich.
Nein, das
da
war
ich,
toll.
Nein, weißt du, ja, natürlich war es toll und mein höchstwahrscheinlich ist irgendwo in mir versteckt eine verhinderte Musical-Darstellerin, die sich wünscht, das zu können, aber ich kann es eben nicht. Und du kannst es. Weißt du, du bist da wirklich, du hast da diese, wenn ich da an diese Choreografien denke, die dieser nette José, wie
Dolan.
Hieß er? Dolan, versucht hat, wir sind da immer irgendwo hingefahren in so einen Ballettraum und du hast es gehabt nach 30 Sekunden und Adil hat es nach 33 Sekunden gehabt und ich habe es nach 4 Stunden immer noch nicht begriffen. Wie funktioniert das jetzt? Linker Arm hoch, rechter nach unten? Nee, war doch der linke Fuß zuerst und so. Und ich habe es nicht in mir. Und ich finde, ich habe die ganze Produktion aufgehalten, aber es war trotzdem schön, das zu machen natürlich. Ich hab's geliebt. Ich wünsche mir so, dass ich das kann, aber ich kann es nicht. Ja. Es war wirklich schön. Am Ende war es schon, der Abend war dann wieder toll.
Ja. Wunderbar.
Der Abend war super.
Wunderbar. Ja, also jetzt ist ja die Katze eh schon aus dem Sack, ist es Dreamgirls. das Musical ist von 1981, der Film dann von 2006. Famously besetzt mit Beyoncé, Jennifer Hudson und Konsorten, Eddie Murphy und so.
Wir Jamie waren besser. Fox.
Ja, natürlich waren wir besser, ist gar keine Frage. Die Musik ist ursprünglich von Tom Ian, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und Henry Krieger. Für den Film, lustigerweise, ist Stephen Trask in den Credits. Und Stephen Trask ist ja auch der Mensch, der für Hedwig alle Songs geschrieben hat. Also insofern war ich so, yay. Regie für den Film stammt von Bill Condon. Und das Musical basiert auf den schwarzen Girlgroups der 60er und 70er, allen voran den Supremes. Also auch Beyoncés Rolle, die der Dina Jones ist, sehr stark angelehnt an Diana Ross. Aber es gab natürlich auch die Shirelles, es gab die Shangri-Las und so, es gab mehrere von diesen Gruppierungen, die mit ähnlichen Struggles zu kämpfen hatten. Das Musical ist 82 für 13 Tonys nominiert gewesen, hat 6 davon bekommen immerhin. Der Film war dann nominiert für 8 Oscars und hat 2 gewonnen, Jennifer Hudson und Soundmixing. Also die Story, im Groben bewegen wir uns im Detroit der 62er, also es ist 1962, wir sind in Detroit. Und es gibt diese Girlgroup, die nennen sich The Dream Mats, bestehend aus eben Dina Jones, von Beyoncé gespielt, Effie White, die von Jennifer Hudson gespielt worden ist in der Filmversion, und einer Lauren Robinson, die nicht weiter wichtig ist, von Annika Noni Rose gespielt, die sehr schön singen kann, aber that's about it. Und die nehmen an einer Talentshow teil, die sind also haben Ambitionen, sie möchten gerne irgendwie berühmt werden, nehmen an dieser Talentshow teil und gewinnen da, glaube ich, nicht. Aber Curtis Taylor, gespielt von Jamie Foxx, entdeckt sie da, der ist eigentlich so Car-Salesman und entdeckt sie da eben und wird dann ihr Manager. Und der hat eben ganz große Ideen, ganz große Pläne und schleppt die dann, also sie singen im Background bei verschiedenen Künstlern noch. Und also ja, man hangelt sich so durch und nimmt aber auch immer neues Material auf. Und einer dieser Songs wird dann tatsächlich auch erfolgreich. Und sie haben dann so ein bisschen, ne, sie reisen von A nach B und treten hier und da auf. Und der Erfolg und aber auch die romantischen Verflechtungen innerhalb dieses Gespanns, also wer von den Sängerinnen jetzt mit wem von den Managern oder so oder aus diesem Eddie Murphy-Charakter aus einer anderen Combo ins Bett geht, all das sorgt für viel Eifersucht und Ärger. Und Effie, also die dicke Plus-Size-Dame mit der Riesenstimme, die halt auch die Lead-Vokalistin ist, weil sie einwandfrei die beste Sängerin ist, die eckt immer wieder an. Und dann, ne, sie ist eigentlich mit diesem Curtis zusammen, mit diesem Automanager-Typen. Und die ist halt dick und die ist zickig. Und dann kommt sie auch immer noch bei den Proben zu spät. Und es gibt immer wieder Ärger mit Effie. Und dann wird sie halt irgendwann aus der Band geschmissen und dann damit auf beiden ihren Posten, also als Girlfriend und als Leadsängerin, ersetzt von Dina Jones, also von Beyoncé, aka Diana Ross. Und durch diesen Umschwang, also dass man dann eben die Schlanke mit der dünnen Stimme nach vorne stellt, die aber halt auf jeden Fall viel hübscher ist und so und viel gefälliger für das, was man so haben will, fängt dann der Superstardom an, also Beyoncé wird dann Diana Ross, Dina wird dann der größte Star ihrer Zeit quasi und heiratet diesen Mann auch, diesen Curtis, der managt weiterhin die Geschäfte ohne Rücksicht auf Verluste oder Moral, der betrügt sie, der betrügt alle anderen, der hält sie aber auch klein, also sie darf halt immer nicht aus ihrer Rolle ausbrechen, der klaut auch, also der hat überhaupt keine Betrachtungen. Bei anderen Leuten sich auch zu bedienen. Die Effie, die sie rausgekickt haben, versucht es dann solo und struggelt sich so durch. Da erkennt man dann sehr deutlich auch optisch Parallelen zu Aretha Franklin und auch die Art, wie sie anfängt zu singen. Also sie geht weg von dem mittlerweile weiß geprägten Pop, der ja schwarz angefangen hat, da kommen wir gleich noch zu, und versucht eben auch souliger zu werden und spezieller zu werden und selbstbewusster als schwarze Frau zu werden und den Song hört und klaut ihn dann quasi für Beyoncé, ohne dass die was davon weiß. Naja, die ganze Blase platzt irgendwann Und Beyoncé verlässt ihn dann, daher kommt dann der Song Listen, den sie da, ich glaube, die haben den erst für den Film auch dazu gemacht. Ich glaube nicht, dass der im Musical ist. Aber sie findet dann heraus, was er alles gemacht hat. Sie söhnt sich mit Effie aus und so und mit den anderen Mädels. Ja, und es gibt einen zweiten Handlungsstrang, der eigentlich der wichtigere ist. Wir sehen, wie schwarze Musiker immer wieder in der Geschichte, gerade auch von R&B und so, stilprägend waren, Dinge erfunden haben, Dinge als allererste gemacht haben und damit relativ erfolglos waren, weil die breite weiße amerikanische Masse sich dafür nicht interessiert hat, was die schwarzen Leute da so machen. Und dann wurden sie immer wieder von weißen Leuten kopiert, die haben einfach eins zu eins die Sachen genommen, ein bisschen dran rumgedoktert und haben das als ihren Scheiß verkauft und wurden damit dann wahnsinnig erfolgreich. Da können sich auch Leute wie Elvis nochmal in die Reihe stellen, auch wenn der hier im Film nicht erwähnt wird, aber ja, gehört auch dazu. Und man sieht dann auch, also im Zuge des Films, da sind Rassenunruhen, man sieht eine Gesellschaft im Umbruch, die versucht, sich neu zu orientieren. Man sieht aber auch ganz deutlich immer wieder den Struggle der schwarzen Frau in einer patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Ne? Also wie hart sie es alle haben, als schwarze Frauen sich da durchzusetzen. Auch gegen die Männer, nicht nur gegen die Weißen, sondern auch gegen die schwarzen Männer. Und man sieht aber auch den Struggle von schwarzen Menschen generell. Also das Thema mit der Musik habe ich ja gerade schon angesprochen. Und es ist auch aus heutiger Sicht, es gibt ja viele Leute, die nach wie vor sich gegen den Begriff kulturelle Aneignung wehren und ach, das ist doch alles nur Appreciation und stellt euch mal nicht so an. In dem Film sieht man ganz genau, was damit gemeint ist, nämlich, dass Dinge aus der schwarzen Kultur von weißen Menschen eins zu eins übernommen werden und dann als das eigene verkauft werden, ohne dass man die Leute benennt, bei denen man sich bedient hat und damit dann eben Millionen einstreicht. Also auch in dem Bezug ist es nochmal ein spannendes Ding. Es geht aber natürlich auch um Drogen, also der Eddie Murphy-Charakter ist ein Junkie. Darum geht es auch. Es geht um Loyalität und all diese Dinge und die Tücken des Erfolges. Das haben wir ja hier auch schon oft behandelt. Die berühmteste Ballade aus diesem Ding ist And I'm Telling You. Das ist im Original gesungen von Jennifer Holliday, die auch die Rolle der Effie White originated hat, sagt man im Englischen. Also die ist die erste, die gespielt hat in der ersten Bühnenfassung des Stücks über mehrere Jahre. Die ist damit wahnsinnig berühmt geworden. Die singt den Song heute noch, wenn man sie nicht davon abhält. Und
aber auch am besten.
Ja. Ja,
also
ja.
Die Originalversion, die ganz blurry zu finden ist auf YouTube.
Von den Tonys, wo sie seit Kopf isst.
Das ist ja im Prinzip etwas, wo man denkt, das kann ja kein menschlicher Körper hervorbringen, was die da hervorbringen.
Ja.
Und man muss ja auch Adil nochmal für die GMF-Vorstellung loben, sich daran zu wagen, die Version auch als Lip-Sync zu bringen, ist eine der schwersten Aufgaben, die man als Drag Queen haben kann, muss ich sagen, finde ich. Weil sowas auszudrücken, was gehört dazu? Also es ist
unmenschlich. Man muss den Schmerz kennen.
Ja, man muss den Schmerz kennen
und den zulassen.
Den Schmerz kennen und den zulassen. Und
Mut zur Hässlichkeit.
Ein Wahnsinn, dieses Lied. Ein Wahnsinn.
Ja. Das, was Jennifer halt macht, wofür sie auch berühmt, also Jennifer Holliday in dem Fall, wofür sie auch berühmt geworden ist und was sie halt in dieser Rolle so gemacht hat, ist dieses, also die renkt fast ihren Kiefer aus, wenn sie diese tieferen, gutturaleren Töne singt. Und es gibt das YouTube-Video, worauf du ansprichst, ist ein Beitrag von den Tonys, wo sie, du hast fast das Gefühl, sie frisst Curtis' Kopf auf. Also sie hat irgendwann seinen Kopf in der Hand und macht so. Und du siehst irgendwie, siehst nur noch Zähne. Das hat irgendwann später bei Jennifer Holliday, der dann sowas Gimmickhaftes bekommen, weil sie das halt dann bei jedem Song gemacht hat. Und dachte sich irgendwann so, okay, girl, wenn die Emotion nicht da ist, muss man das nicht
machen. Und die hat einen Knall, denkt man.
Aber I Am Changing ist die andere große Geschichte, die andere große Ballade aus dem Song. Man kann aber, also gerade im Film, die Filmversion, gerade wie sie dann geschnitten worden sind und mit Beyoncé inszeniert worden sind, haben oft sowas Musikvideo-ähnliches. One Night Only macht sie dann in der Disco-Version, die Originalversion kommt von Jennifer Hudson in dem Fall, also von Effie White, und das ist der Song, den Curtis klaut, und Beyoncé macht eine Disco-Version draus. Das ist doll inszeniert, das kann man gut gucken. Das ist sehr Diana Ross und es ist sehr gay-friendly und es ist irgendwie ein Disco-Raum mit ganz vielen Lederkerlen und Leuchtstäben und so. And I'm totally here for it. Aber ja, die großen Nummern gehören eigentlich der Effie White in dem Fall. Die ist angelehnt und basiert, also die Rolle basiert auf Florence, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Ballard. Die war ein Gründungsmitglied der Supremes und ist tatsächlich auch aus der Gruppe rausgekantet worden. Die war plus size und war auch die große Stimme Marvin Gaye hat über sie gesagt, she's a hell of a singer, und sie musste immer, so will es die Legende, 17 Feet von dem Mikrofon entfernt stehen bei Aufnahmen, weil sie sonst zu laut gewesen wäre.
Alles richtig. Lest nur Call Her Miss Ross, die Biografie über, nicht von Diana Ross, und du liest alles stimmt.
Ja, die ist leider, also die hat dann auch ein Comeback versucht, ist leider mit 32 schon gestorben, an einem Herzversagen. Ja, das, was, also Little Gossip, mein favorite Moment, nachdem der Film rausgekommen ist, war das Pre-Screening, das Oprah gemacht hat. Da hatte sie hat, wie sie das dann manchmal macht, den Film, bevor er rausgekommen ist, dem Publikum gezeigt am Tag vorher, und dann wurden die alle eingeladen am nächsten Tag und saßen in der Show. Und sie hatte dann eben erst Beyoncé im Interview, und alle waren natürlich, oh mein Gott, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Und Beyoncé war auch so, oh mein Gott, Beyoncé, can you believe it, I'm here? Und hat die Dinge gesagt, die man halt so sagt, wenn man Miss America werden will. So, das war alles sehr glatt gebügelt und sehr pageanty und so. Und dann kündigt sie Jennifer Hudson aus und alle rasten aus. Das ganze Publikum rastet aus, weil alle sich mit Effie White identifizieren irgendwie, und weil sie halt auch Beyoncé mit links an die Wand gespielt und gesungen hat. Und Beyoncé sitzt da und ist obviously pissed. So, die freut sich nicht, dass die Alte rauskommt.
Nee, das glaube ich.
Nein. Und das ist toll. Und dann singen sie auch, und das ist auch toll. Und ja, Jennifer Hudson hat dafür den Oscar gewonnen, auch sehr verdient. Und spielt jetzt Aretha, by the way. Also ja. Der neue Aretha-Film, Respect, kommt am 8.4. raus. Könnt ihr euch also auch bald angucken. Und für mich ist die Effie White aus vielerlei Hinsicht eine queere Identifikationsfigur generell, weil sie halt in die Gesellschaft, in der sie es versucht zu schaffen, da passt sie nicht rein. Ne? Sie ist zu dick, zu laut, zu viel für alle. Man eckt an ihr an, man bevorzugt Leute, die anders sind als sie. Und allein da, also diesen Struggle, da können wir uns ja oft auch mit identifizieren.
Außenseiter.
Ja, und ich mag natürlich auch, dass sie dick ist. So, hi. Und lustigerweise bei den Proben hat Dolan mir eine Story erzählt, die ich bis heute immer noch sage. Dieses ein One-Liner, der bei mir geblieben ist. Der hat gesagt, ist ein Zitat aus dem Film Effie, we all got pain, weil sie sich darüber beschwert, dass ihr der Körper wehtut, weil sie schwanger ist. Und das weiß man aber noch nicht. Und dann kommt eben als Response Effie, we all got pain. Und Dolan erzählte uns bei den Proben immer, wenn wir irgendwie irgendwas angebracht haben, so, ja, aber ich habe Kopfweh und ich habe diesen, ich habe das, und sagte, ach, Effie, we all got pain. Und er sagte, das Musical Theater in seinen Kreisen war das immer, wenn sich irgendjemand beschwert, ich kann heute nicht mehr tanzen, mir tun die Füße weh, oder können wir den Song eine Oktave tiefer spielen, weil ich schaff's heute nicht nach oben. Immer die Response, Effie, we all got pain.
Hat er zu mir nie gesagt. Nie.
Er hatte aufgegeben bei dir. Ja, Dreamgirls muss man gesehen haben. Tatsächlich, ich finde, der Film ist doll. Ja, es ist ein bisschen flach an manchen Stellen. Manchmal ist man sehr bildverliebt und ästhetikverliebt und es fehlt ein bisschen an Substanz. Aber ich glaube nicht, dass sie dem Musical Unrecht getan haben. Ich glaube, die Filmumsetzung ist schön. Es ist schmissig. Man muss Beyoncé, also man muss ihn nicht nur gucken, weil man Beyoncé liebt. Wenn man Beyoncé nicht liebt, kann man es trotzdem super gucken, weil Jennifer Hudson wirklich doll ist. Und auch die Männer, also Eddie Murphy und Jamie Foxx, singen und spielen auch doll. Und der macht einfach Spaß und der Soundtrack ist mega.
Ja, mega.
Genau, und gemacht ist er von einem schwulen Mann.
Oh.
Herr Condon ist ein schwuler Mann, der Gods and Monsters gemacht hat und Kinsey und Die Schöne und das Biest in der Live-Fassung.
Leute, haben wir eigentlich noch einen Film oder war es das?
Wir sind durch.
Da muss ich aber noch ganz kurz, muss ich noch erzählen. Zara Leander, Propagandafilme. Ja. Wir waren ja kurz dabei bei Zara Leander, Propagandafilm. Ich möchte nur erzählen, es gibt tatsächlich die wahre Geschichte, und den Clip gibt es auf YouTube zu irgendeinem dieser Songs. Zara Leander war 1,85 groß und hat 1943 irgendeinen Hitlerfilm gemacht, Die böse Opportunistin, und brauchte dazu einen Chor von Chormädchen im Hintergrund, die säuseln. Und alle Frauen waren im Prinzip Trümmerfrauen.
Warum hat sie nicht angerufen?
Ja. Und weil sie so groß war, haben die Frauen irgendwie alle nicht gepasst. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Clip, den es auf YouTube gibt, aus diesem Film, den ich jetzt nicht erinnere, wie er heißt, stehen also Wehrmachtssoldaten als Frau verkleidet, als Drag Queen im Hintergrund. No. Ja, ja, haben die damals in der Ufer gedreht, weil die von der Größe her eben passten. Das sind alles Männer in weißen Kleidern mit blonder Perücke, die da im Hintergrund irgendwie tief säuseln, um die noch tiefere Stimme von Tara Leander dazu unterstützen. Das noch dazu. Ich weiß nicht, warum ich es erzähle, aber ich fand, das soll man sich auch nochmal angucken.
Ich gebe dem Ganzen noch eine kleine lustige Anekdote zum Thema Der Kuss der Spinnen vorbei. Eine dieser Figuren, die Aurora da spielt, heißt Leni Lamuson. Falls jemand nochmal einen Direktnamen braucht. Und Leni Lamuson ist nach Leni Riefenstahl benannt. Und eine böse faschistoide Direktorin.
Ja, also. Die ist ja zu Recht gestorben.
Well, hey, on this note, wir haben die 1 Stunde 30 Marke knapp überschritten, aber wir sind gut. Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt ihr uns bei Apple Podcast 5 Sterne, empfehlt uns euren Freunden, postet unsere Podcasts, wie ihr nur könnt und überall. Wenn ihr uns Liebe, Freude und Anerkennung oder Geld schicken wollt, dann macht ihr das an, jetzt wollte ich schon Bartschatten Podcast sagen, guten Abend, tooldtodieyoungpodcast@gmail.com, die Ziffer 2 ist jeweils das Wort to, also ne, ist klar, 2 Uhr zu 2 da young, tschüss. Und ja, wir hören euch beim nächsten Mal.
Wer uns ein Libretto für Too Old to Die Young, das Musical, schicken will, darf das gerne tun.
Ja, das finde ich auch. Ich würde auch wieder Dolan als Choreograf akzeptieren.
Der ist jetzt in Bad Reichenhall oder so. Ich habe neulich mit ihm gefestigt, ganz lustig, irgendwo. Oder Bad Saro, irgendwo am Arsch der Welt. Nee, nicht Bad Saro, Bad Saro ist ja hier. Egal.
Okay, meine Lieben.
In diesem Sinne, Musical ist überall. Auf Wiedergehör.
Tschüss. Bye.